Oh Herr, und dafür danken wir dir. Halleluja. Wir geben dir alle Ehre. Du bist wirklich gut. Und ich danke dir, dass deine Freiheit hier ist in diesem Moment. Und ihr Lieben, ich bin heute Morgen hierher gefahren und ich habe den Herrn gefragt, ich habe gesagt, was hast du heute für diese Gemeinde? Und ich hatte ein Wort und das war Freiheit. Freiheit. Und deswegen, wenn du heute hier bist und genau das annehmen willst, vielleicht gibt es in deinem Leben was, wo du sagst, es gibt einen Gedanken, von dem ich nicht loskomme, es gibt ein Verhalten, von dem ich nicht loskomme, es gibt irgendetwas, von dem ich das Gefühl habe, es hält mich fest, dann ist jetzt dein Moment. Und wir danken dir, Herr, dass du wirklich Freiheit hast. Dass wenn wir dir nachfolgen, dass wir da nicht aufhören, dass dein Kreuz nicht das Ende ist. Dass du nicht nur ans Kreuz gegangen bist, sondern dass du den Tod besiegt hast und der Auferstandene bist. Und dass deine Auferstehungskraft hier heute ist. Und wenn du hier bist und sagst, ich will diese Freiheit, dann heb doch deine Hand oder leg deine Hand auf dein Herz und sag, Herr, ich nehme das neu an. Leg ihm das hin. Leg ihm das hin, wo du das Gefühl hast, das ist noch so eine Gefangenschaft gerade in deinem Leben. Und Jesus, wir bringen dir all das, all diese Dinge legen wir an dein Kreuz. Wir nageln sie mit an dein Kreuz. All das, was uns gefangen hält. Und wir danken dir, dass das Kreuz dich nicht halten konnte und dass das Kreuz damit auch echt unsere Ängste nicht halten kann, unsere Gefangenschaften, sondern dass du auferstehst und dass deine Auferstehungskraft in uns lebt. Und sie empfangen wir jetzt, jetzt in dem Moment. Heiliger Geist, geh du durch die Reihen. Geh du durch die Reihen. Und das, was wir tot geglaubt haben, das erwächst du zu neuem Leben. Komm jetzt, Heiliger Geist. Schenk Leben. Schenk Leben. Schenk Freiheit. Wir danken dir dafür, Jesus. Du bist gut. Du bist lebendig. Du bist auferstanden. Und wir folgen dir nach jeden Tag unseres Lebens. Amen. Amen. Gut. Ah, jetzt habe ich mal...
So, jetzt fange ich mit meiner Vorstellung von Isabella an, während sie ihr Konzept holt. Ich freue mich riesig, dass wir heute Isabella Niklas bei uns haben dürfen. Ich hatte die Ehre, dich schon ein bisschen kennenzulernen, wobei es waren nur kurze Talks, aber die waren tief. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und wisst ihr was, das ist eins von den Dingen, die ich besonders schätze an der Isabella, dass sie tief schürft und dass du dir tiefe Gedanken erlaubst. So, und Isabella ist von der Urban Life Church vom Campus Stuttgart, dort im Leadership-Team, auch mit hauptverantwortlich. Sie ist Psychologin, auch eine ganz spannende Kombination, großartig. Und du bist jemand, der Jesus lieb hat. Das sind nur so Nuancen, weißt du? In unserem Telefonat oder in unserem Hin und Her per WhatsApp habe ich gemerkt, wie zentral für dich ist zu hören, was sagt er dir? Auch für die Vorbereitung. Und ich schätze das so. Und es sollte selbstverständlich für Pastoren sein. Ist es leider aber nicht mehr. Und das ist so schön bei dir. Und die Tiefe der Gedanken, die du dir machst. Gerade dieses Gespräch, das wir hatten bei diesem Leadership-Ding, wo wir zusammenstanden beim Leberkäse-Weckle. Und das war so toll. Ich wusste gar nicht, wie uns geschah, dass wir gleich so tief waren. Es war großartig. Also begrüßt mit mir ganz, ganz herzlich die Isabella. Wir freuen uns, dass du da bist. Feel free.
Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch, richtig hier zu sein. Ich kann das nur zurückgeben, Peter. Ich habe oft noch an unser Gespräch gedacht und war voll bewegt davon. Wir haben so nachgedacht über Kirche und Leben und was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und das war herrlich. Und ich finde es ganz schön, bei euch zu sein. Ich habe so viel gehört von euch. Ich kenne einige aus euren Reihen, zum Beispiel Marius, der ist bei uns am College. Großartig, wenn ihr uns da schickt. Wir freuen uns sehr darüber. Nein, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich hatte es gar nicht so weit. Ich komme aus Cannstatt. Da wohne ich seit ein paar Jahren und darf die Urban Life Church leiten mit dem Micha Schulze zusammen in Stuttgart. Und ich liebe Kirche. Ich freue mich so sehr, in Gemeinde zu kommen, weil ich daran glaube, dass die lokale Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Nicht, weil das so ein Spruch ist, sondern weil ich das erlebt habe. Ich bin vor 14 Jahren von Bekannten in den Gottesdienst eingeladen worden, in die Urban Life Church in Ludwigsburg. Ich bin da Jesus begegnet, ich habe mich taufen lassen, ich bin den ganzen Weg gegangen. Und Jesus hat in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren mein Leben radikal verändert. Ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass die Gemeinde der Ort ist, an dem Gott Menschen begegnet. Ich glaube das, weil ich das selbst erlebt habe. Und deswegen habe ich auch ein Thema so besonders auf dem Herzen, weil ich weiß, was Jesus tun kann in einem Leben, weil ich weiß, wie mein Leben aussah, bevor ich ihn kennengelernt habe und weil ich weiß, wie mein Leben jetzt ist, gibt es ein Thema, das mich so bewegt. Und das ist, dass ich glaube, dass wir die beste Botschaft der Welt haben. Die beste Botschaft der Welt. Und dass wir so einen Schatz haben als Christen und wir viel zu geizig damit sind. Ich glaube, wir behalten ihn viel zu sehr für uns. Hey, was gibt es in deinem Leben, wovon du richtig begeistert bist? Ich denke manchmal, wie begeistert ich bin von einem coolen Rezept, das ich letzte Woche ausprobiert habe. Und spätestens in der Woche wissen all meine Freunde, dass sie unbedingt dieses Rezept ausprobieren sollten. So begeistert kann ich sein von Kleinigkeiten, aber was für eine Botschaft haben wir mit Jesus und dem Evangelium und wie zurückhaltend sind wir manchmal damit, das Menschen zu erzählen. Und wir kommen von Ostern, letzte Woche war Ostern und ich liebe das Fest, ich finde es einfach der Punkt, das ist das Highlight für uns als Christen im Jahr, wo wir da stehen, einfach staunen über das, was Jesus für uns getan hat. Und dann sind wir im Gottesdienst und wir erzählen vom Kreuz und wir freuen uns darüber und wir feiern das. Und dann gehen wir so in die kommende Woche und manchmal verblasst das Kreuz irgendwie schnell wieder und das, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen möchte ich heute noch mal so ein bisschen in Ostern bleiben. Ich finde, Ostern ist noch nicht vorbei. Wir bleiben da und wir bleiben beim Kreuz und ich will mit euch darüber sprechen, warum es wirklich einen Unterschied macht. Warum das Kreuz den Unterschied macht und was es bedeutet, nicht nur an Ostern, sondern an jedem Tag und unser ganzes Leben vom Kreuz zu erzählen. Und deswegen heißt der Titel heute, ich stehe zum Kreuz. Und ich bete noch kurz für die Predigt. Herr, ich danke dir dafür, dass du der Gegenwärtige bist und dass wir eintreten in deine Gegenwart, dass wir dir begegnen im Hier und Jetzt, in diesem Moment nirgendwo anders. Und so bete ich, dass wir hier sein dürfen und hören auf das, was du sprichst. Und ich bete, dass du das tust, was nur du tun kannst und dass es menschliche Worte in geistliches Wirken zu verwandeln und es in unsere Herzen zu pflanzen. Und so bete ich, dass jedes Wort, das von dir kommt, auf guten Boden fällt und jedes Wort, das nicht von dir ist, einfach weggetragen wird. Schenk uns offene Ohren und offene Herzen. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich bin überzeugt, wir haben einen Auftrag und der steht in Matthäus 16, Vers 15. Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern und wir, die wir Jesus kennen und lieben, wissen, die Aufträge, die er seinen Jüngern gegeben hat, die hat er uns gegeben. Geht in alle Welt und verkündet das Evangelium. Und das gilt für uns heute. Und der Titel heißt, ich stehe zum Kreuz. Es gibt einen großartigen Song von Urban Youth Worship dazu. Das ist die Band unserer Jugend von der Urban Life Church in Ludwigsburg. Und sie haben einen Song mit dem Titel geschrieben. Und ich liebe das, dass wir eine junge Generation haben, die so aufstehen für Klarheit, die so aufstehen fürs Kreuz. Und wir erleben das in unserer Kirche. Wir können Zeugnis davon geben, dass wir freitagsabends regelmäßig über 100 Jugendliche bei uns in den Räumen haben, die da sind, weil sie Jesus kennenlernen wollen. Und wir haben ein College, das ist Via College in Ludwigsburg. Und auch da ist es unser Herzschlag. Und ich habe euch mal ein kleines Video mitgebracht von einer Aktion, die wir unter anderem letztes Jahr, aber eigentlich jedes Jahr so am Via College machen. Und ihr dürft euch das einfach mal anschauen.
Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen.
Yes, genau. Das ist ein kleiner Ausschnitt von einem Outreach in der Innenstadt Stuttgart. wie man es unschwer erkennen kann. Das war richtig, richtig mutig. Übrigens, wenn ihr so mutige Dinge selbst tun wollt oder jemanden kennt, der das erleben soll, dann kommt ans VIA College. Wir starten einen neuen Jahrgang im Oktober. Wenn ihr Menschen auf dem Herzen habt, wenn ihr Leute kennt, wo ihr sagt, die sollten ein Jahr in die Beziehung mit Jesus investieren oder du bist hier, egal wie alt du bist, unser ältester Student aktuell ist über 60 und hat gesagt, ich investiere ein Jahr in die Beziehung. Es macht einen Riesenunterschied und unter anderem so mutige Sachen machen die Leute. Wir waren auf der Straße an einem Donnerstag und ich habe donnerstags noch Patienten. Ich bin einen Tag die Woche Psychotherapeutin und laufe so aus der Praxis raus, drei Straßen weiter und ich höre, wie Lobpreis die Straßen Stuttgarts füllt. Von drei Straßen entfernt habe ich gehört, wie unsere Studenten da Musik gemacht haben. Und das war so stark. Und wir haben Menschen gesehen, die gekommen sind und die berührt waren, die tief berührt waren davon, dass Menschen zu ihnen gekommen sind und einfach gefragt haben, hey, darf ich für dich beten? Oder mit ihnen ins Gespräch gekommen sind über Jesus. Und das war herrlich, das zu sehen. Aber wir haben auch gesehen, dass Menschen vorbeigelaufen sind, irgendwie wütend darüber waren, dass da Bibeln verteilt wurden, das nicht gut fanden oder vorbeigelaufen sind und einfach gelacht haben. Eigentlich uns ausgelacht haben und gesagt haben, was macht ihr da? Das ist doch lächerlich, was ihr da tut. Und um ehrlich zu sein, ich halte das für gar nicht so verwunderlich. Denn Paulus schreibt es in seinem Brief an die Korinther und das ist auch so der Vers, um den es heute gehen soll. In 1. Korinther 1, Vers 18 schreibt er, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Oder in der Elberfelder, das finde ich auch schön, da steht, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das ist das, was Paulus schreibt und er sagt, für die Menschen, die Jesus nicht kennen, ist die Botschaft vom Kreuz Torheit. Das heißt nichts anderes als Dummheit. Es ist etwas Dummes, es ist etwas, was keinen Sinn macht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal jemandem von etwas erzählt hast, was du persönlich total gut findest, aber andere so ein bisschen blöd. Manche haben ja so von uns so ein Hobby, wo man sagt, so, ha, finde ich super, aber andere finden das ein bisschen lächerlich. Ich kann mich da mal outen an der Stelle. Ich zum Beispiel, ich bin ein großer Musical-Fan. Also, gibt es irgendwelche Musical-Fans hier? Ihr seid auch mutig. Applaus für alle Mutigen, die sich outen. Nein, das ist ja überhaupt gar nichts Schlimmes, aber es ist doch was, wo Leute manchmal sagen, das ist schon ein bisschen lächerlich. So Filme, wo Menschen dann plötzlich anfangen zu singen und das ist alles so theatralisch und so. Ich liebe das. So, in einem anderen Leben wäre ich Musical-Darstellerin. Aber manchmal erzähle ich das Leuten gar nicht so sehr, weil ich denke, ah, vielleicht wird da drüber gelacht. Und das ist so eine Kleinigkeit, das ist ja irgendwie nur so ein klitzekleines Hobby, das ich habe. Aber wenn ich etwas weiß, dann, dass das Evangelium sicher kein Hobby ist. Es ist nicht eine Kleinigkeit, es ist etwas ganz anderes. Es geht nicht um eine Message, die ein bisschen belächelt wird, sondern am Kreuz scheiden sich die Geister. Weil die Botschaft von Jesus allem widerspricht, was wir in der Welt erleben. Und so wie Paulus das auch schreibt, zieht das Kreuz wie eine Linie. Er sagt, es gibt einen großen Unterschied. Das Kreuz zieht eine Linie zwischen denjenigen, die daran glauben und denen, die nicht daran glauben. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, auf welcher Seite stehst du? Wo stehst du? Und ich will euch ein bisschen mit reinnehmen in so den Kontext dieser Stelle, weil wir lesen diese Zeilen und man könnte ja meinen, dass Paulus das so an die Gemeinde schreibt und dass sein Ziel damit ist, die Gemeinde zu ermutigen. Dass er sagt, komm, das ist das Kreuz, das ist für uns Gottes Kraft. Und dass er das sagt, da dürfen wir drauf bauen. Und das ist schon ein Teil davon, aber eigentlich schreibt er diesen Brief mehr zur Korrektur als zur Ermutigung. Und das liegt daran, weil die Situation der Gemeinde in Korinth gar nicht so einfach war. Paulus war da, er hatte diese Gemeinde gegründet, er war da anderthalb Jahre, er hat gesehen, wie daraus so eine wachsende, eine gesunde Gemeinde wird. Und dann geht er wieder und nach kurzer Zeit hört er, dass es der Gemeinde dort gar nicht so gut geht. Und das hatte verschiedene Gründe. Der erste Grund war, dass Korinth eine Stadt war, in der es den Menschen sehr, sehr gut ging. Es war eine sehr reiche Stadt. Es war eine Stadt, die vielen Einflüssen ausgesetzt war, vor allem eben großem Reichtum, was dazu führte, dass Vergnügen und Sittenlosigkeit die ganze Kultur geprägt haben. Und zum anderen war die Stadt sehr beeinflusst von griechischer Philosophie, von den großen Denkern, von Menschen, die versucht haben, Dinge so im Kern zu verstehen und nachvollziehen zu können. Und das Dritte, was da passiert ist, nachdem Paulus gegangen ist, ist, dass sich falsche Lehren gebildet haben. Und das konfrontiert Paulus als Erstes. Er sagt, die Menschen in der Gemeinde haben damit angefangen, sich zu rühmen, da nicht mehr mit dem Evangelium, sondern mit dem, von dem sie Christen geworden sind. Manche haben gesagt, ich gehöre zu Paulus, manche haben gesagt, ich gehöre zu Apollos und andere haben gesagt, ich gehöre zu Christus. Sie haben sich damit gerühmt, wer sie getauft hat. Und deswegen schreibt Paulus später, ich habe nicht den Auftrag zu taufen. Und sie grenzen sich voneinander ab. Und ich habe das so gelesen und habe gedacht, das ist gar nicht so anders wie bei uns. Wir leben in einem Land, auch in einer Gegend, die so reich ist wie kaum eine andere auf dieser Welt. Wir leben an einem Ort, an dem es uns so gut geht. Und wir leben auch in einer Zeit von unglaublicher Intelligenz, die immer stärker wird mit KI und Sachen zu verstehen, nimmt immer mehr Raum ein und mit so einer Haltung, dass Menschen sagen, ich glaube nur das, was ich verstehe und das, was sich irgendwie beweisen lässt. Aber diese Message war keine Message für Menschen außerhalb der Gemeinde, sondern er schreibt es für die Leute, die in der Kirche sitzen. Es ist für die Leute, die drin sind. Und so glaube ich, dass das auch für uns gilt, dass er sagt, hey, so der Reichtum der Welt, das kann uns zum Verhängnis werden, dass wir alles versuchen zu verstehen, das kann uns zum Verhängnis werden. Und auch, und das ist das Dritte, dass er sagt, das, worüber die Menschen, zu denen wir gehören, dass wir uns darüber definieren, das kann uns zum Problem werden. Und das ist was ich nicht nur wahrnehme draußen in der Welt, sondern ehrlich gesagt hier unter uns Christen, dass wir sagen, ah, wie machst du Worship, wie betest du, wann hebst du deine Hände, welche Worte wählst du, wer sind deine Pastoren, welche Predigten hörst du dir an? Und dass wir mit Leuten ins Gespräch darüber gehen und dass wir dann versuchen zu verstehen, gehörst du zu uns oder nicht. Aber ich möchte uns sagen, als Gemeinde, so wie Paulus das gesagt hat, es ist ein Problem, wenn wir uns mehr über die Menschen definieren, zu denen wir gehören, als über Jesus. Es ist ein Problem, wenn wir mehr darauf achten, zu wem wir gehören hier auf dieser Welt, als dass wir sagen, ich gehöre zu Christus. Und wenn wir uns mehr darüber definieren, wer wir sind und wer andere Menschen sind, als darüber, wer er ist. Das ist der Schlüssel. Und in dieser Situation in Korinth sagt er ganz deutlich, es darf nicht darum gehen, wer euch die Botschaft gebracht hat. Es darf nicht um Menschen gehen, sondern es muss um das Kreuz gehen. Das ist der Schlüssel. Und ich habe das so gelesen und habe gedacht, naja, klar geht es uns ums Kreuz. Das würden wir ja alle sagen, was ist die Botschaft, die wir haben? Was ist das, was wir glauben? Wir glauben ans Kreuz. Wir glauben das Evangelium. Aber dann habe ich Vers 22 gelesen und da sagt Paulus, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Und das ist voll spannend, weil er sagt, das könnte gefährlich werden, diese zwei Punkte. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sie werden für uns heute auch gefährlich. Wir müssen verstehen, die Juden haben eine Geschichte mit Gott, indem sie erleben, dass sie den Gott haben, der das Meer teilt. Sie haben den Gott, der sie aus Ägypten führt, der Plagen über das Land kommen lässt, der sie befreit von den Ägyptern, der Wasser aus Stein kommen lässt, der Manna regnen lässt. Das ist der Gott, an den die Juden glauben. Das ist auch der Gott, an den wir glauben. Aber das war für sie die Geschichte, die sie getragen haben. Und sie haben gesagt, auf diesen Gott warten wir, auf einen Gott, der Wunder tut. Diese Wunder, die wollen wir erleben. Und die Griechen dagegen sagen, wir wollen verstehen. Erst was wir verstehen, erst was wir wirklich erfassen können, daran werden wir glauben. Und die Griechen hier sind eigentlich ein Bild für alle Heiden, für alle Menschen nicht jüdischen Hintergrunds. Und ehrlich gesagt glaube ich, auch das ist für uns heute ein großes Thema. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich glaube an Gott, vor allem dann, wenn er sich mir zeigt. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube, wir haben einen Gott, der Wunder tut im Hier und Heute, der übernatürlich wirkt. Ich glaube an die Geistesgaben, daran, dass Gott spricht durch Prophetien, dass er hier und heute heilt, dass er Menschen freisetzt, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut. Amen. Ich glaube daran. Und ich glaube auch, dass wir als Christen nicht naiv sein müssen.
So, ich bin selbst Wissenschaftlerin. Ich glaube daran, dass wir gute Fragen stellen dürfen, dass wir unseren Glauben hinterfragen dürfen. Aber es wird ein Problem, wenn wir unseren Glauben davon abhängig machen, ob wir alles verstehen und auch wenn wir ihn davon abhängig machen, ob ich es gerade fühle. Ob ich Wunder erlebe, ob du in der letzten Woche die Begegnung hattest, die übernatürlich, mit der du Gänsehaut hattest und die sich nicht anders erklären lässt. Gott begegnet uns so, ja. Aber das Fundament unseres Glaubens ist das Kreuz. Das Fundament unseres Glaubens ist, dass Jesus schon alles getan hat. Dass er an ein Kreuz gegangen ist, gestorben und auferstanden ist. Und das ist unser Glaube. Und darüber definieren wir uns. Nicht über Wunder, nicht über gute Argumente, sondern über den Gekreuzigten. Und das ist, wenn wir mal von außen drauf schauen, wirklich ein bisschen verrückt. Das ist der zweite Punkt. Paulus nennt es eine scheinbar unsinnige Botschaft. Die Juden erwarteten einen Messias, der Wunder tut und vor allem, der sie befreit von der Sklaverei der Römer. Das war der Gott, auf den sie gewartet haben. Und die Heiden warteten, wenn dann, auf einen großen Philosophen, auf einen Mensch, der ein größerer Denker war als alle anderen in der Zeit. Und beide kommen nicht klar mit dieser Botschaft des Gekreuzigten. Und warum ist es so? Das ist das, was Paulus schreibt. Er sagt, für die Welt ist es eine Torheit, für die Welt ist es Dummheit. Der erste Punkt ist, weil ich glaube, dass ein Gott, der sich so sehr erniedrigt, auf den ersten Blick für Menschen, die es nicht verstehen, nur Blödsinn sein kann. Und ehrlich gesagt, wenn wir uns so die Botschaft von Jesus anschauen, dann müssen wir auch sagen, so richtig Sinn macht es auf den ersten Blick nicht. Jesus war alles andere als der über allem thronende Gott. Eigentlich muss man sogar sagen, wenn wir uns in die damalige Perspektive hineinversetzen, dann war es nicht besonders nachahmenswert. Er war so in einem schlechten Wirkungsfeld, weil der Landstrich war eigentlich schon besetzt. Die Römer waren da, die hatten die Führung. Er hat sehr, sehr, sehr viel Zeit in so mittelmäßig qualifizierte Leute investiert. So, hat sich so die Fischer gesucht, auch die eher nicht so sichtbaren, sogar die Zöllner, die so voll ausgeschlossen waren. Und er lässt sich immer wieder auf seine Mission unterbrechen von einzelnen Menschen, die irgendwas gebraucht haben. Das ist was, das würden wir heute nicht als effizient bezeichnen. Sich so auf den Einzelnen zu konzentrieren. Wir sagen, wenn du ein Ziel hast, dann geh dahin, dann setz andere ein, dass die sich um die Einzelnen kümmern. Du als Leiter, du musst den Überblick behalten. So, du musst das große Ganze sehen. Aber Jesus ist der, der sich zu jedem Zeitpunkt unterbrechen lässt. Und es geht noch weiter. Eigentlich, wenn wir uns die Geschichte angucken, dann sehen wir, dass es ein Mensch ist, der im Laufe seines Lebens immer mehr an Unterstützung verliert. Zumindest von den politischen Machthabern. Am Ende wenden sich sogar seine Freunde von ihm ab und er stirbt wie ein Verbrecher. Das ist die Geschichte. Ist doch eigentlich verrückt, an so einen Gott zu glauben. Versetzt euch da mal rein in diese Situation von damals. Jemand, der gegen alle Regeln verstoßen hatte von dem, was ein Leiter eigentlich machen sollte. Gegen alle Regeln verstößt, die wir heute einem Leiter auferlegen würden. Und am Ende stirbt er den Tod, der am meisten missachtet wurde. Das war der Tod, den Menschen gestorben sind, die wirklich schwere Verbrechen begangen haben. Diesen Tod ist Jesus gestorben und das ist der Gott, an den wir glauben. Wir glauben an einen Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er sich selbst hingegeben hat, dass er sich für nichts zu schade war. Ein Gott, der seinen Thron im Himmel verlässt und auf diese Welt kommt, ein menschliches Leben lebt. Wir lesen das in Philipper 2, 5 bis 8 steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ich weiß nicht, ob jemand von euch in den letzten Wochen im Ostergarten war. Ein wunderbarer Ort. Und ich erinnere mich, ich bin letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal durch den Ostergarten gelaufen. Und ich war eine Stunde lang den Tränen nahe. weil ich da stand und ich konnte das nicht glauben, dass das der Gott ist, den wir haben, wenn man da steht und man sieht den Weg, den Jesus gegangen ist, sich verspotten zu lassen, sich verprügeln zu lassen, sich bespucken zu lassen, sich ausgrenzen zu lassen, am Kreuz zu hängen und dann nichts anderes zu sagen, außer Gott, vergib ihn. Vater, vergib ihn. Und ich war so berührt von diesem Gott, den wir haben. Er ist an ein Kreuz gegangen, um alle Strafe zu tragen, die du und ich verdient hätten. Das Kreuz ist für so viele eine Torheit, weil es keinen Sinn macht, an einen Gott zu glauben, der sich so sehr erniedrigt. Das ist in den Augen der Menschheit und in dem Stolz, den wir haben, unvorstellbar. Und vor allem macht es für mich eine Sache klar. Wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes war, wenn er an ein Kreuz gegangen ist, gestorben ist, für all unsere Schuld bezahlt hat, den Tod besiegt hat und auferstanden ist, dann verändert das alles. Dann verändert das dein Leben. Dann verändert es das, was du glauben musst, das, wonach du dich ausrichtest, wie dein Leben aussieht. Wenn Jesus nicht der Sohn Gottes war, dann war er nur ein Spinner. Aber wisst ihr, was Jesus nicht sein kann? Ein bisschen relevant. Was die Botschaft vom Kreuz nicht sein kann, ist egal. Du triffst eine Entscheidung. War Jesus der Sohn Gottes, dann verändert es alles. Wenn du glaubst, dass er es nicht war, dann kannst du nicht ein bisschen daran festhalten. Es verändert alles und das ist das, was wir glauben. Dass Gott Mensch geworden ist, Jesus, der Wahrhaftige, der gekreuzigte Retter und dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, es gab da so eine Wand im Ostergarten, da hat jemand drauf geschrieben, ich wünschte, er lebte immer noch und jemand anderes hat drunter geschrieben, aber das tut er doch. Amen, das tut er. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der nicht tot geblieben ist, sondern eine Botschaft, die so relevant ist für uns heute. Jesus lebt. Jesus lebt. Das ist die Wahrheit und deswegen ist es relevant für uns. Aber wenn du das nicht glaubst, dann ist das Kreuz nur Dummheit. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, warum ich glaube, dass die Menschen, die das Kreuz für dumm halten, ist, weil es bedeutet, dass du selbst nichts tun kannst. Wir leben in einer Gesellschaft, die leistungsorientierter nicht sein könnte. Und auch damals, wenn wir schauen in diesen Brief in Korinth, wo Jesus das hinschreibt, dann schreibt er es, Paulus das hinschreibt, dann schreibt er es an eine Gemeinde, die geprägt war von jüdischem Denken, die gedacht haben, sie könnten sich durch das Einhalten von Gesetzen bei Gott beliebter machen. Und sie könnten durch das Einhalten von Gesetzen vor Gott bestehen. Und sie mussten verstehen, durch Einhalten von Gesetzen können wir nichts tun. Und die Griechen mussten verstehen, egal wie schlau wir sind, egal wie intelligent wir sind, egal was wir wissen, Gottes Weisheit ist etwas, was wir nicht erklären können durch menschliches Denken. Und dass Jesus an einem Kreuz sterben musste, zeigt, dass selbst die größten und klügsten Menschen vor Gott für untauglich erklärt werden und verworfen sind. Es zeigt, dass jede Leistung vor Gott nicht bestehen kann, sondern dass das Einzige, was helfen wird, das Kreuz ist. Und das ist eine gute Botschaft. Du bist berufen, du bist auserwählt, du bist so sehr geliebt. So sehr. Und du bist vor Gott gerecht gesprochen durch das Kreuz. Es gibt nichts, was du selbst tun kannst. Aber das ist so schwer für uns zu akzeptieren. Ich kenne das selbst. Ich bin ein großer Leistungsmensch. Ich wünschte, ich könnte mir Dinge durch meine eigene Leistung verdienen, weil dann habe ich sie im Griff. Dann habe ich es unter Kontrolle. Wisst ihr, wenn ich was tun kann, um gut genug zu sein, dann kann ich was tun. Die Botschaft, dass du nichts tun kannst, die ist für all diejenigen von uns, die gerne Sachen im Griff haben, echt eine schwierige Botschaft. Weil es bedeutet, es liegt nicht in deiner Hand. Es gibt nichts, was du tun kannst, weil Jesus schon alles getan hat. Und es ist für uns manchmal so schwer hinzunehmen, weil das Kreuz bedeutet, dass wir keine Ehre haben, weil sie alle Ehre Gott gibt. durch das Kreuz berufen zu sein, bedeutet, ich kann mich selbst nichts rühmen, sondern alles, was ich tun kann, ist Gott zu rühmen für das, was er getan hat. Ja, wir stehen hier als Söhne und Töchter Gottes in der größten Identität, die wir haben können. Und das ist, geliebt zu sein von dem Schöpfer des Universums und freigesprochen zu sein durch das Kreuz von Jesu. Und das ist die Identität, die wir haben, aber es ist nicht unser Verdienst. Und wenn du das jemandem erklärst, heute in der Zeit zu sagen, nee, es ist nicht meine Leistung, es ist nicht das, was ich kann, was mich gerecht macht, sondern es ist Gott, dann macht es einen Riesenunterschied. 1. Korinther 1,31 schreibt Paulus weiter, wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, so soll er auf den Herrn stolz sein. Es gibt nichts, worauf wir selbst stolz sein können. Aber wir können stolz sein auf das Kreuz und auf Jesus. Und ich glaube, Jesus lädt uns dazu ein, heute nochmal ganz neu und vielleicht einen Schritt mehr zu sagen, ja, Jesus, ich will so stolz sein auf dein Kreuz. Ich will das wirklich tragen als die Botschaft, die es ist, als die beste Message der Welt. Und so will ich damit umgehen. Und Jesus sagt es selbst in Lukas 9, Vers 23, mit ein bisschen anderen Worten, dann sagt er, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und mein dritter Punkt heißt deswegen das Kreuz tragen, weil ich glaube, dass es das bedeutet, manchmal das, was Jesus gemeint hat, zu sagen, hey, wenn das Kreuz für eine Welt, in der Welt Dummheit ist, das ist das, was er schreibt, für die Welt ist es Dummheit, weißt du, was du dann für Menschen bist, wenn du zum Kreuz stehst? Dumm. Das ist leider manchmal die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe das erlebt. Ich bin in einem Umfeld, wie gesagt, von vielen Wissenschaftlern, anderen Psychologen, Psychotherapeuten. Die Menschen halten einen ein bisschen für dumm. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich im Ostergarten war und da hat eine Frau Maria Magdalena gespielt. Und sie hat das gespielt mit so einer Leidenschaft. In dem Moment, als Jesus gestorben ist, du konntest spüren, wie ihr Herz zerbricht darüber, dass Jesus gestorben ist. Sie hat es so ergreifend gemacht. Und ich habe sie später getroffen und ich bin so mit ihr ins Gespräch gegangen und habe gesagt, dass ich das bewundere, wie sie sich da hinstellt und mit was für eine Liebe sie das macht. Und sie hat gesagt, freut sie voll. Aber was sie echt auch richtig oft erlebt, ist, dass Menschen sie furchtbar auslachen dafür. Sie hat gesagt, da kommen Schulklassen rein, die sind eigentlich so, die müssen halt dahin mit dem Religionsunterricht oder Leute, die mitgenommen werden. Und sie hat gesagt, ja, Menschen lachen mich aus, aber ich will das aushalten, wenn Menschen durch diesen Moment Jesus ein bisschen besser kennenlernen. Und ich dachte, was ist das für ein krasser Mut, den diese Frau zeigt. Ich dachte, so ein Herz will ich haben, so ein Herz, das es aushalten kann, auch in manchen Momenten für die Menschen um mich herum ein bisschen dumm auszusehen. Weil das ist das, was die Bibel uns sagt. Für die Welt wird es keinen Sinn machen. Und ich habe mal einen Satz gehört, ich fand den krass, aber er hat mich auch irgendwie bewegt. Da hat jemand gesagt, wenn dein Leben als Nachfolger Jesu für Nichtchristen Sinn macht, dann machst du was falsch. Und ich habe das so gehört und ich musste ein bisschen schlucken und habe so gedacht, weiß ich gar nicht, müsste ich mal meine nichtchristlichen Freunde fragen, findet ihr, mein Leben macht Sinn? Aber dann habe ich gedacht, das stimmt schon. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe vor 3 Jahren einen echt gut bezahlten Job als Psychologin und Psychotherapeutin gekündigt, um für die Kirche zu arbeiten. Ich habe das alles so hinter mir gelassen, weil ich das Gefühl habe, Gott ruft mich. Ich mache ehrlich gesagt gerade eine Approbationsausbildung zur Psychotherapeutin zu Ende, dauert 5 Jahre, kostet 25.000 Euro. Ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Job je so sehr arbeiten werde, weil ich das Gefühl habe, Gott hat mich dahin gerufen. Menschen schauen sich das von außen an und sagen, das macht keinen Sinn. Das ist total dumm. Und ehrlich gesagt denke ich das manchmal, wenn ich am Ende meines Lebens stehe und das wird nicht passieren, aber denken würde oder erleben würde, dass es diesen Gott nicht gibt, dann habe ich mein ganzes Leben investiert dafür. Mein ganzes Leben. Das ist das, was mein Leben prägt, Gott zu dienen, Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist der Grund, warum ich manche Dinge nicht mehr tue, warum ich mich nicht ausrichte nach einem Job, der möglichst viel Geld bringt, nach einer Karriere, die mich weit nach oben bringt, nach einem Alltag, in dem ich möglichst viel erlebe, was mir selbst Spaß macht. Wir könnten das alles tun, aber wir entscheiden, wir tun das nicht. Und das macht für Menschen im Außen keinen Sinn. Und das ist in Ordnung. Wisst ihr, das ist in Ordnung, dass unser Leben, dass wir alles geben für diesen Gott und dass unser Leben für Menschen, die ihn nicht kennen, dass es nicht nachvollziehbar ist und wir dürfen anders sein. Anders, aber nicht komisch. Bitte, lasst uns nicht komisch sein. Wir dürfen uns unterscheiden und ich glaube, Menschen werden das spüren. Meine Freunde gucken mich an und sagen, hey, Sonntage sind für mich zum Ausschlafen und Frühstücken gehen und Joggen. Also ja, mein Sonntag nicht. Mein Sonntag sieht echt anders aus. Auch der Rest meiner Woche sieht anders aus und das ist okay. Es darf merkwürdig sein, es darf anders sein, solange wir nicht komisch sind. Aber wenn andere dich belächeln oder auslachen dafür, dass du zu Jesus stehst, dann ist es nichts Schlimmes. Wir dürfen das. Wir dürfen sogar wissen, dass es die Normalität ist, dass die Bibel uns das sagt. Das Kreuz zieht eine Linie. Es provoziert, weil es eben nicht egal ist, weil es nicht irrelevant ist, weil wir uns hinstellen und sagen, es ist nicht egal, ob du das glaubst oder ob du das nicht glaubst. Aber Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden. Es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Wir schämen uns nicht. Warum? Weil auch wenn es verrückt klingt, wir die beste Botschaft der Welt haben. Und irgendwie denke ich manchmal, es ist doch sogar cool, dass wir so ein Stück mit Jesus diesen Weg gehen dürfen. So wie Jesus sein Kreuz getragen hat an Ostern. Wenn er sagt, wir tragen unser Kreuz, dann ist es ein bisschen der Weg, den Jesus gegangen ist. Kreuz zu tragen, durch eine Gruppe von Menschen zu gehen, die sagen, was bist du für einer? Wer bist du, dass du diesen Weg auf dich nimmst? Und da haben wir so im Kleinen ein bisschen Anteil an dem, was Jesus erlebt hat, an diesem Leiden, was Jesus getragen hat. Und wir dürfen Menschen mutig davon erzählen, Leute, ich bin der Überzeugung, das ist sogar der Auftrag, den wir haben. Jesus sagt für uns, ihr seid das Salz der Erde. Aber wisst ihr, wo Salz überhaupt keine Wirkung hat? Im Salzstreuer. Nichts. Innerhalb des Salzstreuers kann Salz nichts ausrichten, sondern es muss raus. Wir müssen raus. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, von Menschen von Jesus zu erzählen. Ich habe so viele Freunde, die keine Christen sind. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, Menschen von dieser Botschaft zu erzählen, die sie nicht für wahr halten. Ich weiß, was es bedeutet, diesen Schritt zu gehen. Ich weiß, wie viel Mut es kostet. Und ich will dir sagen, ich scheitere so oft. Oh, ich muss dir was sagen. Ich hatte den letzten Moment, es fällt mir gerade ein, wo ich echt im Nachhinein gedacht habe, boah, Isa, was ist mit dir? Ich bin meinem Vermieter begegnet. Und er hat gesagt, wir haben uns ein bisschen unterhalten, er hat gesagt, Frau Niklas, Sie strahlen immer so, wenn ich Sie treffe. Und wisst ihr, was ich geantwortet habe? Ja, ist ja schönes Wetter heute. Oh. Und ich bin aus diesem Gespräch raus und ich dachte, was war da los? Was soll das? So eine Vorlage. Hat dir schon mal jemand so eine Vorlage gegeben? Und ich bin da raus und Leute, wir versagen. Wir versauen uns manchmal. Echt, es gibt so viele Momente, wo ich denke, oh. Das wäre so eine Chance gewesen und ich habe mich nicht getraut. Und es gibt so viel Gnade dafür. Jesus liebt dich. Versuch's nochmal. Es ist so okay. Gott sei Dank gibt es Gnade und wisst ihr, am Ende sind es auch nicht wir selbst, sondern es ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Gegenüber, der ihn dazu bewegen wird, Jesus als Retter anzuerkennen. Es sind nicht deine Worte. Es sind keine schlauen Argumente. Es ist nicht deine Leistung. Es ist nicht das, was du tun kannst. Es geht nicht um dich. Aber der Herr hat uns gesendet, er will uns gebrauchen. Wisst ihr, wir sind Teil der Rettungsbotschaft, wir sind Teil des Rettungsplanes Gottes für diese Welt, weil er dich hierher gesetzt hat und dich hat verstehen lassen, wer er ist, damit du rausgehst und es Menschen sagst. Ich will zum Abschluss euch eine ganz kleine Geschichte erzählen, auch aus der Bibel. Sie steht in Apostelgeschichte 3. Es sind Petrus und Johannes, kurz nachdem Jesus gestorben ist, in der ersten Gemeinde, und sie sind auf dem Weg von den Häusern zum Tempel. Und sie sehen vor dem Tempel einen Gelähmten sitzen und er bittet sie um Geld. Und Petrus sagt zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Und er steht auf und geht. Und ich habe diese Geschichte gelesen und sie hat mich so bewegt, weil ich glaube, dass sie uns zwei Dinge zeigt. Das eine ist, die Wunder passieren auf dem Weg zwischen Haus und Tempel. Wisst ihr, es passiert, dieses Wunder passiert nicht im Haus, wo die ganzen Christen sich treffen. Es passiert auch nicht in dem Tempel, sondern es passiert davor. Und ihr Lieben, wir müssen Plätze schaffen zwischen den Häusern und dem Tempel. Wir müssen auf dem Weg sein. Wir müssen die Augen offen halten für die Menschen, die uns begegnen, tagtäglich. Ich liebe das, dass wir christliche Gemeinschaft haben. Wir brauchen einander, wir brauchen das, gemeinsam unterwegs zu sein. Es ist so gut, dass du mit Brüdern und Schwestern auf dem Weg bist und wir uns gegenseitig ermutigen. Aber wenn unser Leben sich nur in den Häusern und im Tempel abspielt, dann werden wir die Momente verpassen, Menschen von Jesus zu erzählen, die ihn noch nicht kennen. Und es ist nicht schwer. Das Einzige, was du tun musst, ist Leben zu leben mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das zu tun, was du sowieso tust, mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und das Zweite, was mich so bewegt an dieser Geschichte, ist, dass Petrus sagt: Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Gott fordert dich nicht auf, etwas zu geben, was du nicht hast. Aber das, was du hast, darin sollst du großzügig sein zu geben. Das, was du hast, das darfst du Menschen weitergeben. Und wisst ihr, was wir haben, ihr Lieben? Das Evangelium. Wir haben eine gute Botschaft. Wir haben nicht nur ein bisschen Evangelium, sondern wir haben das volle Evangelium. Und zu dem vollen Evangelium gehört, dass wir gerettet sind, dass wir heilig gesprochen sind, dass wir geheiligt werden, dass wir ein Leben leben, in dem wir durch den Heiligen Geist Jesus immer ähnlicher werden. Das ist Heiligung. Aber der letzte Teil des Evangeliums ist die Wiederkunft. Wir glauben an einen Gott, der wiederkommen wird. Wir glauben an einen Gott, der alles, was gerade unordentlich ist, auf dieser Erde in Ordnung bringen wird, der jede Träne abwischen wird. Aber wir glauben auch an einen Gott, der uns vor eine Entscheidung stellt. Und das ist, ob wir die Ewigkeit mit ihm verbringen wollen oder nicht. Wir glauben an einen Gott, der jedem Menschen die Freiheit gibt, selbst für seine Schuld zu bezahlen oder Jesus das bezahlen zu lassen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich, am besten alle, das Leben in der Ewigkeit mit Gott verbringen. Das ist mein Herzschlag. Und damit, ihr Lieben, wenn wir eine Kirche sind, die das volle Evangelium glaubt, die Rettung, Heilung, Heiligung und Wiederkunft, und wir eine Kirche sind, die Menschen wirklich von Herzen liebt, dann können wir nicht anders, als von dem zu erzählen, was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, dass er uns dafür alles gegeben hat, was wir brauchen. Alles. Dass er dir alles gegeben hat. Da, wo du jetzt gerade bist, hat er dir alles gegeben. Du musst nicht erst irgendwo hinkommen. Du musst nicht erst besser werden. Du brauchst keine klugen Worte. Vielleicht bist du hier und sagst: Isa, ich würde das so gerne, aber ich bin einfach nicht gut im Reden. Ja, wenn man reden kann wie du, ist ja easy. Es geht nicht um deine guten Worte. Es ist der Heilige Geist, der es durch dich tut. Es sind die Momente, in denen Menschen erleben, dass dein Leben anders ist, dass du eine Hoffnung hast, die andere Menschen nicht haben. Das reicht aus. Dein Leben ist Zeugnis genug. Dass du Jesus liebst, verändert alles. Er hat dir alles gegeben, aber er ruft uns raus. Und ich weiß, ich bin davon überzeugt, dass das, was es dafür braucht, manchmal ein Schritt ist, raus aus unserer Komfortzone. diesen einen Moment, in dem ich zu meinem Vermieter sage, ja, wissen Sie was? Das ist, weil ich Jesus liebe. Deswegen leuchte ich. Das ist das, was in mir strahlt. Das ist Jesus. Das ist der Gott, den ich liebe. Und das ist genug. Und das wird einen Unterschied machen. Leute, wir sind schon Licht. Wir leuchten schon, aber wir dürfen rausgehen. Und ich glaube, heute kann ein Tag sein. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das für mich ganz persönlich. Ich wünsche es mir für dich und für uns als gesamter Leib. Für uns als gesamte Christenheit, dass wir mutig werden, das Evangelium so zu behandeln, als das, was es ist, nämlich die beste Botschaft der Welt. Und vielleicht bist du heute hier und du brauchst wie ich neuen Mut dafür. Vielleicht bist du heute hier und du brauchst wie ich manchmal diesen Schritt, in dem du dir bewusst machst, auf was du alles stolz bist und das mal beiseite legst und wir wieder stolz sein können auf das Kreuz und das, was Jesus getan hat. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich wünsche mir auch diesen neuen Mut, ich wünsche mir diese Leidenschaft, ich wünsche mir rauszugehen, Menschen von Jesus zu erzählen und wieder zu erleben, was das Evangelium ist, dann steh doch bitte mit mir auf. Und ich will für uns beten. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass du alles getan hast. Jesus, für dein Kreuz, für deine Botschaft, für diese beste Botschaft der Welt. Dafür, dass du uns begegnet bist und dass wir dich kennen dürfen und dass wir das in uns tragen und dass du uns gebrauchst, dass du uns so sehr liebst, jeden einzelnen von uns, die wir hier sind, und dass du in uns kraftvoll wirkst, Heiliger Geist. Und wir sind heute hier und da, wo ich stolz bin auf irgendwas anderes als auf dich, da will ich dir das heute abgeben, Jesus. Da wollen wir das abgeben, da wollen wir es hinlegen. Hey, wir wollen unseren Stolz loslassen. Wir wollen auf dich stolz sein. Wir wollen so stolz sein, Jesus, dass wir dich kennen und dass wir von deinem Kreuz wissen und dass wir diese Botschaft haben und dass wir wissen, dass du wiederkommen wirst und dass du jede Träne abwischen wirst, dass wir wissen, dass du für alles bezahlt hast, Jesus. Und ich bete, dass du jetzt kommst mit neuem Mut. Heiliger Geist, gib uns Mut. Hey, wenn du hier bist, dann streck doch einfach deine Hand auf, aus und empfang das. Herr, wir beten für Mut. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt so durch dich reingehst und dass du uns Menschen zeigst in unserem Umfeld, denen wir von dir erzählen dürfen. Momente, an denen du uns leuchten lässt. Orte, an denen wir Salz sein dürfen. Komm und offenbar uns das jetzt, Heiliger Geist. Zeig du es uns. Danke, Herr. Danke, Jesus. Herr, wir wollen gehen in all der Gnade, die du uns gibst. Und da, wo wir scheitern, da wollen wir nicht uns selbst verdammen, sondern echt wieder deine Leichtigkeit annehmen und dass du uns frei gemacht hast. Und ich danke dir, Herr, dass du Momente vorbereitest in diesen kommenden Wochen, in denen wir von dir erzählen dürfen. Und wo wir sagen dürfen, wir schämen uns nicht. Denn dein Kreuz ist die Botschaft von Gottes Kraft. Und dafür danken wir dir, Herr. Amen. Amen. Und lasst uns doch für einen Moment alle die Augen schließen. Alle mal die Augen geschlossen haben. Weil vielleicht bist du auch heute hier und du hast diese Botschaft noch nie so gehört oder du hast sie so gehört, aber du hast vielleicht noch nie gehört, dass es eine Entscheidung gibt, die du zu treffen hast. Vielleicht hast du noch nicht gehört, dass das Kreuz auch so eine Linie zieht und dass du entscheiden darfst, dann sage ich dir heute, hey, Jesus ist heute hier, Gott ist jetzt hier in diesem Moment und er bietet dir seine Hand an und er liebt dich so sehr. Weißt du, er hat dich gesehen, bevor du geschaffen wurdest und er hat sich für dich entschieden. Er wusste all das, was du in deinem Leben falsch machen würdest, was du bisher getan hast und auch alles, was du in der Zukunft noch verbocken wirst. Und er hat gesagt, dich will ich haben. Dich will ich haben. genau dich und niemand anderen. Dieser Gott hat dich so sehr geliebt, dass er dich geformt hat und dich gesehen hat im Leib deiner Mutter und gesagt hat, für dich will ich alles geben. Und dieser Gott ist Mensch geworden, auf diese Welt gekommen und an ein Kreuz gegangen und dabei hat er an dich gedacht. Und er hat gesagt, ich will nicht mehr, dass es irgendetwas gibt, was die Menschen von mir trennt. Und deswegen ist dieser Jesus an ein Kreuz gegangen und er hat für alle Schuld bezahlt, weißt du, er wusste, was du in deinem Leben falsch machst. Und dieser Gott ist heute hier und er lädt dich ein, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Und diese Entscheidung ist, ihm dein Leben zu geben. Zu sagen, Jesus, ich will nicht mehr selbst für meine Schuld bezahlen, sondern du sollst dafür bezahlen. Und wenn du heute hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest, dann bitte ich dich gleich, deine Hand zu heben. Nicht für mich, alle anderen haben die Augen geschlossen, auch für niemand anderen, sondern damit du weißt, hier und heute habe ich meine Hand gehoben, dass wenn du hier rausgehst, dass du sicher sein kannst, hier habe ich eine Entscheidung getroffen, dass wenn im Nachhinein Zweifel und Lügen kommen, dass du weißt, ich habe mein Leben heute Jesus gegeben. Und wenn du hier bist und du möchtest diese Entscheidung für Jesus treffen zum ersten Mal oder wieder neu, dann heb doch deine Hand, jetzt in diesem Moment. Danke. Die Hand wieder runternehmen und ich will ein Gebet mit dir sprechen. Wir nennen das ein Übergabegebet, weil es ein Gebet ist, wo wir sagen, Gott, ich übergebe dir mein Leben. Ich will nicht mehr der Herr sein, sondern du sollst es sein. Und wir beten das alle gemeinsam. Ich bete das vor und wir als ganze Kirche so können das nachbeten, um die zu unterstützen, die das jetzt zum ersten Mal beten. Deswegen betet mit mir Jesus Christus. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für all meine Schuld bezahlt hast. Ich glaube an das Kreuz. Ich glaube an die Auferstehung. Und ich glaube an das ewige Leben. Jesus, ich gebe dir heute mein Leben. Und ich werde für dich leben. Heute, morgen und in Ewigkeit. Amen. Amen.